zu unserer Predigtreihe We Are Family, Gemeinde im 21. Jahrhundert. Was bedeutet es, hier und heute Gemeinde zu sein? Und ich habe gerade eben das Sola-Erlebnis angesprochen und alle, die auf dem Sola waren, werden mit dem nächsten Klick hier sich identifizieren können. Wer von euch kennt den Film Cast Away? Kann ich mal Hände sehen? Wer hat den Film gesehen? Cast Away, ich sage nur zwei Worte: Zahnschmerz und Schlittschuh. Okay? Ja, wer den Film nicht gesehen hat, der soll sich den angucken und danach versteht er, was ich meine. Cast Away ist ein Film mit Tom Hanks, ich glaube 2003 gedreht. Ziemlich guter Film, sehr empfehlenswert. Und es ist die wahre Geschichte von einem Mann namens Chuck Noland. Nicht Chuck Norris, Chuck Noland. Und der war ein höherer Mitarbeiter bei FedEx, der Paketfirma. Und der hatte einen Flugzeugabsturz und der hat diesen Flugzeugabsturz als einziger überlebt und ist gestrandet auf einer einsamen Insel. Und der ganze Film dreht sich eigentlich um die nächsten 48 Monate, die dieser Chuck Noland auf dieser einsamen Insel verbracht hat und wie er ums Überleben gekämpft hat. Wie er gelernt hat, Feuer zu machen, wie er Tiere getötet hat und Spaß daran gefunden hat und sie danach gegessen hat, solche Sachen. Erinnert auch wieder an Sola. Ich mache Werbung für Sola 2014, kommt alle mit, das wird total genial. Und er hat gegen eine Sache ganz besonders angekämpft, gegen die Einsamkeit auf dieser Insel. Er war ganz alleine, er war komplett isoliert und er hatte da natürlich keine Freunde auf der Insel und er hat sich einen Freund gemacht. Ihr kennt alle aus dem Film den Wilson, das ist der Ball mit dem blutverschmierten Handabdruck von Tom Hanks und er hat ein Gesicht daraus gemacht. Hier seht ihr ihn, das ist Wilson. Das ist der beste Freund von Chuck Noland auf der Insel und der hat den wirklich gebraucht, um nicht verrückt zu werden, um nicht total isoliert und vereinsamt durchzudrehen. Und es gibt eine dramatische Szene, die habe ich mir gestern nochmal angeguckt, wo er dann von der Insel wegfährt auf dem Floß und der Ball fällt ins Wasser und er kann diesen Ball nicht retten, ist eigentlich total ulkig. Ja. Er riskiert sein Leben, springt ins Wasser, um den Ball zu retten, aber er verliert da seinen besten Freund. Chuck Noland hat jemanden gebraucht und wenn es nur ein Ball war, mit einem Gesicht drauf gemalt. Und das ist nicht nur für Chuck Noland so gewesen, er hat sich nach Gemeinschaft gesehnt, er hat Leute um sich herum gebraucht. Selbst wenn es nur ein Sportprodukt war, das gilt auch für uns. Wir brauchen Menschen um uns herum. Du brauchst Menschen um dich herum. We Are Family ist unsere Predigtreihe und die Aussage, die heute als Überschrift über den ganzen Gottesdienst stehen soll, ist, du brauchst die Gemeinde. Du brauchst die Gemeinde. Ich möchte kurz beten und dann legen wir richtig los. Herr, ich danke dir für deine Gegenwart und danke dafür, dass du uns liebst und dass du für uns bist und dass du uns nicht einfach nur errettet hast, sondern dass du uns auch hineingestellt hast in Gemeinschaft mit anderen Christen. Wir wollen das heute feiern, wir wollen dir dafür Danke sagen, Herr, dass du uns in eine Familie hineingeboren hast. Herr, wir bitten dich, dass du unsere Ohren, unsere Augen, unser Herz öffnest, unseren Verstand öffnest für diese Realität, dass du uns in die Gemeinde gerufen hast. Amen. Du brauchst die Gemeinde. Wir haben eine Gemeindevision. Die seht ihr hier vorne. Wir wollen Gott in allen Dingen anbeten, indem wir ein Netz aus Gemeinschaften knüpfen, die Gott lieben, Menschen lieben und Jüngerschaft leben. Wir haben die letzten zwei Predigten schon über diesen dreifachen Ruf der Gemeinde was gehört. Wir haben vor zwei Wochen oder vor zwei Gottesdiensten gehört von der Elli, die Gemeinde hat einen Ruf nach außen. Dann den Gottesdienst drauf hat die Silke darüber gesprochen, die Gemeinde hat einen Ruf nach oben. Und heute wollen wir, und auch das nächste Mal wollen wir darüber sprechen, die Gemeinde hat einen Ruf nach innen. Jede Gemeinde hat einen dreifachen Ruf. Nach oben, Anbetung, nach außen, die Menschen lieben und nach innen, Jüngerschaft leben. Und über dieses dritte, über diesen Ruf nach innen wollen wir heute sprechen. Die Gemeinde ist dafür da, Christen wie dir und mir eine Heimat zu geben. Die Gemeinde ist nicht nur für Gott da, obwohl das der Hauptgrund und das Hauptziel ist, Gott anzubeten. Die Gemeinde ist nicht nur für die verlorenen Menschen Mannheims da, obwohl das ein wichtiger Ruf ist, dass wir rausgehen und den Leuten Jesus bringen. Die Gemeinde ist auch für dich da und für dich da und für dich da und dich 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 und so weiter. Die Gemeinde hat einen Ruf nach innen, die Gemeinde ist für dich da und du brauchst die Gemeinde. Ich habe ein Zitat mitgebracht von Charles Spurgeon. Und er hat Folgendes gesagt: Die Kirche ist keine Institution für perfekte Menschen, sondern ein Zufluchtsort für Sünder, die aus Gnade gerettet wurden, welche auf das Mitgefühl und die Anleitung ihrer Glaubensgeschwister angewiesen sind. Die Kirche ist das Säuglingsheim für Gottes schwache Kinder, wo sie ernährt werden und wachsen. Sie ist die Herde für Gottes Schafe, das Zuhause für die Familie Jesu. Das ist die Gemeinde und dafür ist die Gemeinde da, wenn es darum geht, der Ruf nach innen. Du bist ein Sünder aus Gnade gerettet. Oder du bist ein Sünder, der noch gerettet werden muss, aber auch nur aus Gnade. Du brauchst die Gemeinde, weil sie ein Zufluchtsort für schwache Kinder wie dich und wie mich ist. Keiner ist so stark, dass er ohne Gemeinde als Christ leben kann, weil er nicht dafür gemacht ist. Du bist auf deine Glaubensgeschwister angewiesen. Du brauchst die Gemeinde, weil du hier ernährt wirst. Du brauchst die Gemeinde, weil du in ihr wachsen kannst. Du brauchst die Gemeinde, weil es keinen anderen Ort gibt, wo du Gottes Gegenwart und Gottes Wirken so greifbar spüren kannst. Durch die Hände und die Füße deiner Geschwister, was auch immer das bedeuten mag, durch die Worte deiner Geschwister, durch das Reden und das Proklamieren von Gottes Wort, durch das gemeinsame Anbeten. Du brauchst die Gemeinde, weil du ein Schaf bist. Schafe sind doof orientierungslose Tiere, das auf seine Herde angewiesen ist. Ein Freund von mir aus den USA sagt immer, hey, wenn die Israeliten von Truthähnen gewusst hätten, die sind noch doofer als Schafe, dann wäre wahrscheinlich das Bild für die Gemeinde, wir sind die Truthähne des Herrn. Aber damals war das doofste Tier, was man sich vorstellen konnte, das Schaf. Ja, das Schaf war absolut angewiesen auf seinen Hirten. Deswegen hat Gott gesagt, hey, ihr seid meine Schafe, ihr braucht einander und ihr braucht mich. Du brauchst die Gemeinde, weil du eine Familie hast durch Jesus Christus, und zwar die Gemeinde. Das ist deine Familie. Also Gottes Botschaft für dich heute Morgen, hast du vielleicht schon mitbekommen, ist, du brauchst die Gemeinde. Okay? Und als die Jessie meine Unterlagen durchgelesen hat für heute, hat sie gefragt, ja, was meinst du denn mit Gemeinde? Schön, dass du gefragt hast, vielen Dank. Was meine ich mit Gemeinde? Wenn ich heute von Gemeinde spreche, dann spreche ich nicht unbedingt so sehr von der globalen Gemeinde, von der weltweiten Gemeinde, also von der ganzen Anzahl an Christen, die es gibt auf der Welt. Sondern wenn ich heute davon spreche, dass wir Gemeinde brauchen, dann spreche ich von der Ortsgemeinde. Ich spreche von HDH, ich spreche von der Trinitatis-Gemeinde, von der FEG, ich spreche von der Volksmission und so weiter. Ich spreche heute von der Gemeinde vor Ort. Wir werden heute vor allem über die Ortsgemeinde sprechen. Also eine Ortsgemeinde ist eine Gruppe von Menschen, die im Namen Jesu zusammenkommen und den dreifachen Auftrag der Gemeinde ausfüllen. Nach oben, nach außen und nach innen. Alles andere ist keine Gemeinde. Okay? Davon spreche ich nicht. Ich spreche von nichts anderem als von dem. Das ist unsere Arbeitsdefinition heute Morgen. Okay. Jesse, habe ich es erklärt, was ich meine? Gut. Egal wie groß, egal wie klein, egal welcher Style, egal wie gut oder schlecht die Menschen ausgehen, die dorthin gehen, aussehen, die dorthin gehen, oder auch wie schlecht sie ausgehen, weiß er nicht. Das sind Ortsgemeinden, von denen ich heute spreche. Und das ist ganz wichtig zu betonen, weil wir in einer sehr individualistischen Gesellschaft leben. Unsere Gesellschaft ist sehr aufs Individuum ausgelegt. Ich stehe im Mittelpunkt meines Lebens und diese Philosophie, die jeder von uns kennt und eingesogen hat mit der Muttermilch, die Philosophie, die beeinflusst auch unser Gemeindebild, unser Bild vom christlichen Glauben. Vielleicht kennst du diese Sätze, Jesus starb für mich ganz persönlich. Oder Jesus ist genau für deine Sünden gestorben. Sehr individuell. Und versteht mich nicht falsch, in gewissem Maße stimmt es auch. Jesus ist für meine persönlichen Sünden gestorben. Es ist eine ganz persönliche und eigene Entscheidung, die ich für Jesus treffen muss. Aber jetzt rate doch mal, wie oft der Satz, Jesus starb für deine Sünden oder Jesus ist für mich gestorben, in der Bibel vorkommt. Zero. Dieser Satz ist nirgends in der Bibel. Ich lese euch mal aber andere Bibelstellen vor, die dieses Thema behandeln. Geschwister, Plural, Mehrzahl, Christus starb für euch. Christus starb für unsere Sünden. Ihr seid teuer erkauft. Er hat einen Schuldschein gegen uns gelöscht, den in Satzung bestehenden, der gegen uns war. Plural, Plural, Plural. Das heißt nicht, dass es nicht auch für dich gilt, aber ich möchte betonen, wir leben zwar in einer individualistischen Welt, Gottes Perspektive ist aber, wenn er auf Christen guckt, immer im Kontext der Gemeinde. Und zwar im Kontext der Ortsgemeinde. Wenn Christen angesprochen werden in der Bibel, geht es immer an die Gemeinde und an die Christen in der Gemeinde. Also, bei deiner Bekehrung bekommst du nicht bloß einen absolut genialen Vater im Himmel und den besten großen Bruder der Welt, nämlich Jesus. Du bekommst auch mehrere Millionen total schräge Geschwister mit dazu. Okay? Und manche davon finden sich jeden Sonntag hier ein, unter anderem. Es gibt ein Zitat von Mark Driscoll, der hat Folgendes gesagt. Die Gemeinde ist eine seltsame Zusammensetzung von Leuten, die eine große Sache gemeinsam haben. Gott hat uns durch Jesus als eine große, verrückte Familie adoptiert. Wir sind eine große, verrückte Familie. Und als Haus des Herrn kommen wir als große, verrückte Familie regelmäßig zusammen. Wenn du Christ wirst, dann wirst du nicht einfach nur ein Erretteter, sondern du wirst ein Familienmitglied. Das ist ganz wichtig, dass wir das heute verstehen. Du bist kein Einzelgänger. Du bist nicht selbstständig für Gott. Du bist kein Kirchenbesucher. Ich hoffe, dass du kein Kirchenbesucher bist. Wir gemeinsam sind die Kirche. Wir gemeinsam sind die Gemeinde. Und wir brauchen einander. Du brauchst die Gemeinde. Und wenn du dich mal umguckst, um dich herum, das sind die Menschen, die du brauchst. Vielleicht denkst du, das sind die Menschen, die dringend mich brauchen. Ja, irgendwie schon auch. Aber vor allem sind es die Menschen, die du brauchst. Okay? Und ich weiß, dass der ein oder andere jetzt hier sitzt, der sagt, hey, ich habe echten Mist erlebt in der Gemeinde. Ich komme aus, vielleicht bist du schon 20, 30 Jahre Christen, du hast schon mehrere Gemeindespaltungen erlebt. Du hast richtig viel Mist erlebt in der Gemeinde. Vielleicht hast du schon christliche Leiter erlebt, die haben ihre Machtposition ausgenutzt, die haben dich vielleicht manipuliert. Vielleicht bist du schon richtig krass verletzt worden und schon richtig krass enttäuscht worden in der Gemeinde. Und vielleicht hast du dich schon vor langer Zeit entschieden, das passiert mir nie wieder. Ich gehe dahin, ich lächle schön, aber ich halte die Gemeinde auf Sicherheitsabstand. Ich halte die Leute um mich herum auf Sicherheitsabstand. So weit und keinen Schritt weiter. Vielleicht hast du schon lange entschlossen, ich gehe brav in den Gottesdienst, ich zahle meinen Zehnten und das war's. Und keiner kann mehr von mir verlangen. Wenn ich sonntags hier auftauche, meinen Zehnten zahle und wenn ich auch noch in der Hausgruppe anwesend bin, aber mehr nicht. Ich habe schon so viel Mist erlebt, ich lasse keinen mehr so richtig an mich ran. Vielleicht sitzt du heute Morgen hier und ich möchte dich ganz persönlich ansprechen. Und ich glaube, dass Gott dich heute Morgen ganz persönlich einladen möchte. Lass Bitterkeit und Unvergeben sein. Keinen Raum in deinem Herzen. Was auch immer du erlebt hast in der Gemeinde, was auch immer dir Leute in der Gemeinde angetan haben, es kann nicht so groß sein, dass Gott nicht zu dir sagt, hey, ich rufe dich zu vergeben und ich rufe dich, dein Herz neu aufzumachen. Du brauchst die Gemeinde ganz besonders. Wie jeder andere Christ auch. Ich möchte mit euch gemeinsam heute einen Text angucken, der, das war die Einleitung, der genau über diese Thematik spricht. Der Ruf der Gemeinde nach innen, du brauchst die Gemeinde. Okay, wir finden das in Hebräer 10, Verse 23 bis 25. Dürft gerne eure Bibel aufschlagen. Ich benutze die Elberfelder Übersetzung. Ich habe es auch hier vorne für alle, die gute Augen haben und keine Bibel dabei. Lasst uns das Bekenntnis der Hoffnung unwandelbar festhalten. Denn treu ist er, der die Verheißung gegeben hat. Und lasst uns aufeinander Acht haben, um uns zu Liebe und zu guten Werken anzureizen. Indem wir unsere Zusammenkommen nicht versäumen, wie es bei einigen Sitte ist, sondern einander ermuntern oder ermutigen. Lass uns noch ein bisschen vorne rangeworfen, ihr könnt es nochmal durchlesen im Stillen, wenn ihr möchtet. Hier stehen relativ viele Aufforderungen. Lasst uns festhalten und lasst uns aufeinander Acht haben. Lasst uns einander anreizen zu Liebe und zu guten Werken. Lasst uns einander ermutigen. Und dann kommt in diesem ganzen Abschnitt ein kleines Wort, das darauf hinweist, dass genau eine Sache notwendig ist und absolut ausschlaggebend ist, um all diese Dinge zu tun als Gemeinde. Eine Sache. Und das finden wir an dem Wörtchen in dem. Tut all dies in dem. Da steht, Lasst uns all dies tun, indem wir unsere Zusammenkommen nicht versäumen. Also, du brauchst die Gemeinde, deshalb komm mit der Gemeinde zusammen, komm in Kontakt mit der Gemeinde, werde Teil der Gemeinde und sei da. Okay? Das ist, was der Autor des Hebräerbriefs sagt. Okay, alle, die jetzt hier sitzen, gebt mal eurem Nachbarn ein High Five oder ein Chuck. Ja? Genau. Weil das habt ihr schon mal geschafft, das ist sehr cool. Boah, das klingt wie der lascheste Applaus meines Lebens. Du kannst dir sagen, ja, ich hab's geschafft. Yes, Chaka. Ich bin zum Gottesdienst erschienen. Das heißt, Bibelstelle, check, abgehakt. Was meint der Schreiber des Hebräerbriefs, wenn er sagt, versäumt eure Zusammenkünfte nicht? Meint er wirklich, kommt brav zum Gottesdienst, dann ist alles okay? Die Antwort ist nein. Okay, trotzdem schön, dass ihr da seid. Das ist wichtig, in den Gottesdienst zu kommen. Aber das ist nicht ausschließlich, was der Autor meint. Wir haben gesagt, die Gemeinde ist eine Familie, in der wir zusammenkommen. Okay? Also in der Weber-Familie, um mal von uns zu reden. Jesse, wink mal bitte. Ja, das ist meine wunderbare, tolle Frau. Ihr dürft gerne applaudieren, das ist total erlaubt. Da ist es so, dass wir mindestens einmal am Tag zusammen essen. Also das Abendessen ist absolut mandatory. Jeder ist zum Abendessen da. Selbst der, der als Lehrer arbeitet, schafft es, zum Abendessen da zu sein. Alle sind da, es gibt keine Ausnahme. Das Abendessen bei den Webers ist die Zusammenkunft, die keiner verpassen kann. Okay? Und ihr müsst euch das so vorstellen, das sind dann alle am Tisch, es ist ziemlich chaotisch, es wird mit Essen geworfen, es wird gerülpst und gepupst. Also meine Söhne tun das. Ja? Und dann ist auch wieder okay. Ja? Dann ist das Essen vorbei. Und wenn man da nicht auftaucht, ist irgendwie ein Problem. Aber stell dich mal vor, Gideon würde sagen, mein älterer Sohn, hey, ich komme jeden Tag zum Abendessen, die restliche Zeit, Papa, bin ich unten im Keller, ich schließe ab und ich spiele PlayStation 3. Dann wäre das nicht unbedingt das Verhalten, das ich als sein Papa für gut befinden würde oder wo ich sagen würde, hey, das ist ein gesundes Familienleben. Er bleibt nicht fern von den Veranstaltungen. Er kommt jeden Abend zum Abendessen, restliche Zeit, Keller, PlayStation 3, Street Fighter 4, Abel gegen Abel. War ein Insider. Das wäre mehr schräg als normal. Und oft, wir sind eine verrückte Familie, haben wir gehört, und oft handeln wir verrückt. Wir denken, hey, wenn wir bloß auftauchen im Gottesdienst und unseren Zehnten zahlen und vielleicht noch in der Hausgruppe sind, hey, dann ist das alles cool. Dann benehme ich mich so, wie ein Christ sich benehmen muss. Und Gott sagt, hey, schön, dass du zum Abendessen da bist, aber wenn du den restlichen Tag unten im Keller sitzt und PlayStation 3 spielst, irgendwas stimmt hier nicht. Also der Gottesdienst ist nicht die Gemeinde, sondern ein Teil davon. Die Hausgruppe ist nicht die Gemeinde, sondern ein Teil der Gemeinde. Freundschaften sind nicht die Gemeinde, sondern ein Teil der Gemeinde. Wohngemeinschaften sind nicht die Gemeinde, sie sind Wohngemeinschaften. Okay, viele Christen denken, hey, wenn ich nur mit 10 Christen zusammenwohnen, dann habe ich eine Gemeinde. Nein. Minigruppen, Global Bridegroom Fast, Gebetsgemeinschaften sind nicht die Gemeinde, sie sind ein Teil der Gemeinde. Und dadurch, dass du an einem Sonntag auftauchst, wirst du nicht Teil der Gemeinde. Du kannst jeden Sonntag da sein, du kannst jede Hausgruppe besuchen, du kannst jedes Global Bridegroom Fast besuchen, du kannst jedes Gebetstreffen vor dem Gottesdienst besuchen und trotzdem nicht Teil der Gemeinde sein. Es geht in der Familie, es geht auch nicht in der Gemeinde, es geht nicht um Einzeltreffen. Es geht nicht um einzelne Prozentsätze. Familie sein, Familienzugehörigkeit ist eine 24/7 rund um die Ursache. Und genauso ist es auch mit Gemeinde. Du bist nicht sonntags in der Gemeinde und dann Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag nicht in der Gemeinde. Du bist entweder 100% 24/7 rund um die Gemeinde oder gar nicht. Also es geht nicht um das reine Auftauchen bei Events, es geht um Zugehörigkeit. Wenn du von HDH sprichst, sprichst du dann von deine Gemeinde, eure Gemeinde ist echt cool? Hey, eure Gemeinde, die ist total super, ich komme so gerne hierher. Oder sprichst du von meine Gemeinde, wir? Ich möchte dich heute Morgen einladen, dazu zu gehören, den nächsten Schritt zu machen. Vielleicht bist du heute Morgen hier, ich habe es vorhin schon angesprochen, und du hältst die Gemeinde auf Sicherheitsabstand und die Menschen um dich herum. Vielleicht beschränkst du dich auf ein Mindestmaß an Gemeinschaft. Ich lade dich heute Morgen ein, sei nicht nur ein Beobachter, werde ein Teil der Familie. Ich glaube, dass Gott dich heute Morgen herausfordert. Trau dich heraus aus deiner Comfortzone. Trau dich heraus. Beschränk deine Anwesenheit nicht auf den Gottesdienst oder auf die Hausgruppen oder auf Treffen mit Freunden. Halt die Gemeinde nicht länger auf Sicherheitsabstand. Lass dich ein auf deine Glaubensgeschwister. Sei da, wenn die Gemeinde zusammenkommt. Ändere deine Gewohnheit, in Zusammenkünften fernzubleiben. Das ist, was der Autor zu den Hebräern sagt. Komm zusammen, nicht so, wie es manche sich angewohnt haben, wegzubleiben. Investiere dich von ganzem Herzen. Komm nicht einfach nur vorbei, bring dich ein. Und ich spreche jetzt nicht davon, dass du Teil von einem Aufbauteam werden sollst, sondern zähle dich dazu. Denke, wenn du Haus des Herrn denkst, wir. Empfinde dich als ein Teil der Gemeinde, sei kein Außenstehender. Und der eine oder andere, der denkt sich jetzt vielleicht, ja, mache ich. Ich freue mich total über dich. Und der andere denkt sich vielleicht, warum sollte ich das tun? Warum? Und ich gebe dir 4 Gründe aus unserem Text, warum du das tun solltest. Erster Grund, in der Gemeinde wird dein Glaube an Gottes Verheißungen gestärkt. In der Gemeinde bekommst du einen festen Glauben, den du außerhalb der Gemeinde nicht bekommst. Vers 23, lasst uns das Bekenntnis der Hoffnung unwandelbar festhalten. Entschuldigung. Denn treu ist er, der die Verheißung gegeben hat. Also wir sollen unwandelbar festhalten in der Gemeinde an dem Bekenntnis unserer Hoffnung. Was ist unser Bekenntnis der Hoffnung? Auf was hoffen wir? Was glauben wir? Wir glauben, dass Jesus Christus für unsere Sünde, die uns von Gott getrennt hat, bezahlt hat. Wir glauben und proklamieren, dass wir aus Gnade durch Glauben in Christus gerettet werden. Wir glauben, dass Jesus der Weg in eine intakte Beziehung mit Gott ist und Jesus der einzige Weg dorthin ist. Wir glauben, dass Gott für uns ist. Wir glauben, dass wir ewiges Leben haben. Dass wir den Heiligen Geist empfangen haben. Dass wir aus der Sklaverei der Sünde befreit wurden. Dass uns alle Dinge zum Besten dienen müssen, egal wie mistig sie sich anfühlen. Wir glauben, dass nichts und niemand uns aus seiner Hand reißen kann. Wir glauben, dass Jesus wiederkommen wird. Wir glauben, dass am Ende alles gut sein wird für die, die an Jesus Christus als ihren Herrn, Erlöser und an den größten Schatz glauben. Amen. Amen. Alles wird gut, wenn du Jesus hast und wenn Jesus dich hat. Und damit das feststeht, damit diese Wahrheiten unser Leben beeinflussen, ist es wichtig, dass du in die Gemeinde gehst. Du hörst jeden Sonntag Predigten, die die Wahrheit proklamieren und die dich auffordern, diese Wahrheiten anzuwenden in deinem Leben. Durch Gespräche mit Glaubensgeschwistern kommt es. Durch gemeinsame Lobpreiszeiten, durch gemeinsame Gebete. Durch all das werden wir gestärkt, unwandelbar an den Verheißungen Gottes festzuhalten, an den Versprechungen Gottes für unser Leben. Du brauchst die Gemeinde, versäume nicht die Zusammenkünfte der Gemeinde, damit du in der Wahrheit fest stehen bleibst. Wenn du jetzt diese Predigt als MP3 hörst, das nächste Mal kommst du in Person. Erstens, wir bekommen festen Glauben in der Gemeinde. Zweitens, in der Gemeinde sind Menschen, die für dich da sind. Du bekommst in der Gemeinde ein sicheres Zuhause, weil Menschen da sind, die sich um dich kümmern. In Vers 24 steht, lasst uns aufeinander Acht haben. Lasst uns aufeinander Acht haben. Das Wörtchen, das hier mit Acht haben übersetzt wird, kann so viel heißen wie sehen. Lasst uns einander sehen oder lasst uns einander verstehen oder lasst uns einander wahrnehmen. Ist es nicht schön, wenn Menschen auf dich achten und für dich eintreten? Es ist total cool, verstanden zu werden. Und es ist auch total genial zu wissen, dass du den Menschen um dich herum wichtig bist. Du brauchst die Gemeinde, weil da Menschen sind, die dich lieben und die für dich Verantwortung übernehmen. Denk dran, du bist ein Schaf. Also versäume nicht die Zusammenkünfte der Gemeinde, weil du hier ein sicheres Zuhause findest. Werde Teil einer Hausgruppe. Wenn du noch nicht Teil einer Hausgruppe bist, du hast den Hauptaspekt von HDH-Gemeindeleben total verpasst bislang. Das hier ist bloß eine gemeinsame Feier. Das hier ist nicht HDH. Werde Teil einer Hausgruppe und connecte mit Leuten, die dich sehen, die dich wahrnehmen, denen du wichtig bist und die dir helfen, dein Christsein zu leben in Gemeinschaft mit ihnen. Dritter Punkt aus dem Text. In der Gemeinde wirst du zu Liebe und guten Werken angespornt. Vers 24. Lass uns aufeinander Acht haben, um uns zur Liebe und zu guten Werken anzureizen. Das finde ich besonders cool an der Gemeinde. Dadurch, dass man das Leben als Christ gemeinsam lebt, in der Herde, wird das Befolgen der Gebote Gottes einfacher. Gottes Gebote kommen uns manchmal ganz schön schwer vor. Aber sobald wir diese Gebote gemeinsam verfolgen und gemeinsam versuchen, diese Gebote umzusetzen, wird es leichter. Okay, letzten Samstag habe ich während der Hochzeit von Su und Tabea über den Marc gelacht. Ich lache oft über den Marc. Und der Grund diesmal war, er hat mir erzählt, er hat eine Push-Up-App runtergeladen auf sein Handy, ja? Also eine Liegestütze-App. Okay? Und ich habe gelacht. Ich habe kurz gelacht, dann dachte ich mir, oh, ich brauche das auch. Also kennt ihr das, wenn man sich denkt, oh, wie beknackt, oh, ich brauche es unbedingt. Die ist kostenlos, von daher war das auch mit meinem Gewissen zu vereinbaren. Also ich habe mir die runtergeladen und jetzt seit einer Woche bin ich absolut gehypt. Ja? Und ich erkläre euch, was das mit der Predigt zu tun hat. Also Marx und mein Liegestütze-Durchschnitt lag so vor dieser App bei ungefähr 50 pro Halbjahr. Ja? Und das war ein Muskelkater. Und seit einer Woche pumpen wir wie zwei kranke Steinzeitmänner auf Speed. Und es ist gut. Ja? Es macht richtig Spaß. Ja? Und wie funktioniert das? Es ist ganz einfach. Du hast dein Handy. Ja? Und du hast die, also für alle, die nicht gekommen sind und jetzt die MP3 hören, ist halt langweilig für dich, tut mir leid, kommst nächstes Mal einfach. Du hast dann die Push-Up-App, ja, und dann hast du Training, Start, und dann ist hier so ein Kreis, und da steht 15 drauf. Das legt man dann vor sich hin, ich mach's jetzt nicht, ja, das wäre zu angeberisch. Und, okay, ich mach eine. Moment nur, damit ihr seht, wie das funktioniert. Also, es sieht lustig aus. Vor allem, wenn man bei McFit das macht, ist es ein bisschen peinlich für den Trainingspartner. Man legt das Handy vor sich hin und man muss mit der Nasenspitze das Display erreichen. Ja? Und dann zählt es runter. Okay? Also, man macht so. Ja? Und dann zählt es runter. Moment, es war echt gut, ne? Man zählt runter und dann sagt, nach 15 Liegestützen sagt die App, great! Ja, und dann freut man sich. Und man macht dann so seine 60 Liegestütze, ja, und dann öffnet man seine nächste App, die Facebook-App, und schreibt dem Marc 66 Push-Ups. Und dann denkt sich Marc, der empfängt dann diese Mail, und dann denkt er sich, er möchte nicht rüberkommen wie ein kleines, schwaches Mädchen, also auf geht's, zack, zack, zack. Und dann legt er noch eine Schippe drauf, weil er weiß, er ärgert mich damit, ja, und schickt mir dann eine SMS oder eine Botschaft über Facebook, und schreibt dann 120. Jetzt bist du dran. Und dann, ja, was passiert, Jesse, was passiert dann? Dann mach ich wieder, dann macht er wieder, mach ich wieder, macht er wieder, mach ich wieder, mach er wieder. Ich esse mit der Jesse, sagt dann zwischendurch, ey, ich habe eine Mail gekriegt von Marc, ich muss mal kurz das Essen unterbrechen. Wir wollen die 300 Marke pro Woche, sage ich schon, pro Tag knacken. Ja? Das ist eine überaus motivierende Sache, wenn man einen Trainingspartner hat, der genauso funktioniert wie man selbst. Ja? Also auf ziemlich niedrigem IQ. So oder zumindest so ähnlich funktioniert Gemeinde. So oder zumindest so ähnlich funktioniert Gemeinde. Gemeinsame Jesus-Nachfolge allein ist, oh, ich habe 10 gemacht, das ist so anstrengend. Null Motivation. Aber gemeinsam Jesus nachfolgen, da hast du Leute, die dir helfen, deine Ziele zu erreichen. Du hast Leute, die dir helfen, Gott treu nachzufolgen. Du hast Leute, die dir helfen und dich motivieren, wirklich in seinen Fußstapfen nachzufolgen. Und Gottes Push-Up-Challenge für uns, die ist nicht so einfach wie die Push-Up-App. Sondern Gottes Push-Up-Challenge für dich und für mich ist, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Achte den Nächsten höher als dich selbst. Liebe deine Feinde. Was sagt er noch? Eure guten Werke sollen mich verherrlichen. Die Menschen sollen mich verherrlichen, weil sie eure guten Werke sehen, ist, was Gott zu uns sagt. Und allein das zu erreichen, ist sehr schwer. Aber das Geniale an Gemeinde ist, gemeinsam erreicht man das viel besser. Gott hat eine sehr herausfordernde Push-Up-Challenge für dich. Du brauchst die Gemeinde, um diese Push-Up-Challenge zu erreichen. Und es ist keine Frage, ob du die angehst oder nicht, sondern es ist Gottes Gebot für dein Leben und kein netter Vorschlag. Du brauchst die Gemeinde. Paulus sagt, nehmt mich zum Vorbild, seid meine Nachahmer, so wie ich Christus zum Vorbild nehme. So funktioniert Gemeinde. Einer ist weiter als du, nimm ihn zum Vorbild und zieh nach. Und lasst uns alle Jesus zum Vorbild nehmen. Versäume nicht die Zusammenkünfte der Gemeinde, damit du Jesus treu nachfolgen kannst. Wenn du in keiner Minigruppe bist oder du weißt nicht, was eine Minigruppe ist, komm auf mich zu, komm auf den Marc, auf die Jessie zu. Entscheide dich heute, Teil einer Minigruppe zu werden und den Push-Up-Level zu erhöhen. Du brauchst deine Geschwister. Und der vierte Punkt in unserem Text, in der Gemeinde wirst du ermutigt. Und das ist total genial. Wer das schon mal erlebt hat, von Gemeinde ermutigt zu werden, der ist süchtig und kann nicht genug davon bekommen. Lasst uns einander ermuntern. Das Wort Parakaleo kann man nicht nur mit ermuntern übersetzen, sondern auch mit trösten oder mit ermahnen. Morton Kelsey, der hat mal was gesagt, und zwar folgendes: Die Kirche ist kein Museum für Heilige, ihr kennt dieses Zitat. Die Kirche ist kein Museum für Heilige, sondern ein Krankenhaus für Sünder. Die Gemeindehaus des Herrn ist kein Museum für Heilige. Die Gemeindehaus des Herrn ist weit davon entfernt, perfekt zu sein. Die Gemeindehaus des Herrn ist nicht gerufen, dass alles schön blitzt und blinkt und die Vitrinen schön sauber gewischt werden und jeder mit seinem perfekt einstudierten heiligen Lächeln hier steht sonntags und einfach seine Heiligkeit ausstrahlt. Und jeder kommt rein und sieht die Karin Dubovi und fällt auf die Knie vor ihrer Heiligkeit. Nein, das ist nicht die Kirche. Die Gemeinde ist kein schönes Museum. Die Gemeinde ist ein Krankenhaus für Menschen in Not, die von dem Chefarzt, nämlich Jesus, geheilt werden, heil gemacht werden. Das ist Gemeinde. Wenn du dich wunderst, wie es sein kann, dass wir noch nicht bei perfekt angekommen sind, kannst aufhören, dich zu wundern. Wir werden nie perfekt sein und es ist auch nicht unser Ruf. Wir sind kein Museum, wir sind ein Krankenhaus für Sünder. In der Gemeinde findest du Trost, wenn du leidest. In der Gemeinde findest du liebevolle Ermahnung, wenn du auf den Abgrund zusteuerst. Und in der Gemeinde findest du Ermutigung, wenn Zweifel und Sorgen dich plagen. Versäume nicht die Zusammenkünfte der Gemeinde, damit du nicht den Mut verlierst. Ich möchte uns heute Morgen einladen, ich möchte dich ganz persönlich einladen. Wir leben in der individualistischen Gesellschaft, ihr wisst ja. Ich möchte dich ganz persönlich einladen. Wenn du dich heute angesprochen fühlst und du merkst, hey, das ist ein Standard, an den komme ich nicht ran, dann lade ich dich ein, nicht dich unter Verdammnis zu setzen oder zu sagen, okay, das ist deine Meinung, hier ist meine Meinung. Wenn du in die Vorstellung von Gott, was Gemeinde angeht, nicht reinpasst, dann füg dich ein. Wenn Bitterkeit und Unvergebensein in deinem Herzen regiert, wenn du Sicherheitsabstand zu deinen Nachbarn brauchst, bildlich gesprochen, dann möchte ich dich ermutigen, jetzt nicht zuzumachen und zu sagen, ich warte auf nächste Woche, da geht es um ein anderes Thema. Pech gehabt, geht es nochmal ums Gleiche. Ich möchte dich ermutigen, den ganzen Mist, den du hier mit dir rumträgst, vielleicht schon jahrelang, auf den Altar zu legen, Gott zu bringen, zu sagen, Herr, ich möchte loslassen. Herr, ich möchte mich investieren. Ich möchte Teil sein und nicht bloß am Rand stehen da. Wenn wir Gottes Wort hören und wenn wir es verstehen und aufnehmen und wenn wir nicht reagieren, wenn sich nichts tut in unserem Herzen, dann waren wir einfach nur Teil von einer netten Rede, wenn überhaupt. Gottes Wort ist ein Wort, das nach Reaktion ruft. Keine Angst, wir werden jetzt nicht alle wie wild nach vorne rennen und wenn du sitzen bleibst, gucken wir dich blöd an, sondern möchte ich ermutigen, wenn du sagst, okay, Gott, ich weiß, ich bin da noch im Argen und ich brauche da ein Upgrade, ich brauche eine Erneuerung, ich brauche eine neue Sicht auf die Gemeinde, ich brauche eine Sicht auf die Tatsache, dass ich die Gemeinde brauche, dann bitte ich dich einfach nur, wenn ich jetzt gleich bete, leg deine Hand auf dein Herz, auf deinen Bauch, als ein Zeichen vor Gott, das sieht kein anderer, als ein Zeichen vor Gott und sag dann mit und bet mit mir mit, Gott, nimm mich rein. Und wenn du vielleicht das erste Mal da bist und du hast keine Ahnung, wovon ich erzähle hier, ich möchte dich einladen, dass du über dein Leben nachdenkst, dass du erkennst, dass du ein Sünder bist, der verloren ist ohne Jesus und dass du Jesus Christus all deine Sünde hinlegst und ihm sagst, hey, ich habe gesündigt, es ist totaler Mist, vergib mir, ich möchte mein Leben ändern, ich nehme die Gnade an, ich möchte, dass du der neue Herr, der Erlöser meines Lebens wirst. Auch in dem Fall, nimm einfach deine Hand auf dein Herz und bete mit mir mit. Herr, wir stehen in Ehrfurcht vor dir und wir stehen in Ehrfurcht vor der Tatsache, dass du uns zwischen zwei Buchdeckel dein Wort geschenkt hast, dein Wort, das lebendig zu uns spricht, Herr, und das durch den Heiligen Geist lebendig wird in unseren Ohren, in unseren Herzen. Danke, dass du zu uns sprichst, um Veränderung zu bringen. Danke, dass du uns so sehr liebst, dass du uns nicht unverändert lassen möchtest. Herr, ich bete jetzt mit jedem Einzelnen hier in diesem Raum, der Jesus, der dich noch nicht kennt, Herr. Und ich bete, dass jeder Einzelne von dir eine Offenbarung bekommt, eine Öffnung der Augen, eine Öffnung des Herzens, dass du Leben hineinhaust in diese Menschen, dass sie erkennen, Jesus Christus ist Gottes Sohn. Er ist auf die Welt gekommen, um für unsere Sünden stellvertretend für uns die Strafe zu zahlen, den Zorn Gottes am Kreuz befriedigt hat, damit wir eine lebendige Beziehung mit dir, Gott dem Vater, mit Hilfe von Gott dem Heiligen Geist haben können. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es einen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ein ewiges Leben hat. Wenn du das glaubst, wenn du diesen Glauben empfangen hast von Gott, dann sag heute Morgen zu ihm, Jesus, vergib mir meine Sünden und werde der Herr meines Lebens. Wenn es dein Gebet ist, dann bitte ich dich nach dem Gottesdienst, komm auf uns zu, rede mit uns, wir beten gerne mit dir, wir sprechen gerne mit dir. Und wenn du Jesus schon kennst, aber du merkst, hey, ich habe die Gemeinde auf Sicherheitsabstand gelassen, ich habe mein Mindestmaß erfüllt, Gottesdienstbesuch, check, Zehnter, check, Hausgruppe, check, alles andere hat die Gemeinde nichts mit zu tun. Ich rufe dich zu Buße über diese sündhafte Herzenseinstellung und bitte Gott, dass er dir ein neues Herz gibt, neue Gedanken gibt, neue Liebe gibt für die Gemeinde. Herr, wir beten, dass du uns einen Blick für unsere Gemeinde, Glaubensgeschwister gibst, Herr. Lass uns erkennen, dass wir jeden Einzelnen hier brauchen. Lass uns erkennen, dass wir hier gefestigten Glauben bekommen. Lass uns erkennen, dass wir hier Ermutigung bekommen. Lass uns erkennen, dass wir hier motiviert werden, Liebe und gute Werke, deine Push-Up-Challenges anzunehmen. Lass uns erkennen, dass wir hier ein sicheres Zuhause haben, dass es nicht nur Veranstaltungen sind, sondern dass es eine große, verrückte